Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Schön, dass ihr da seid und wir heute Morgen gemeinsam das Wort Gottes betrachten dürfen und dass wir uns heute Morgen im Umgang mit Sorgen beschäftigen können. Das ist ja ein heißes Thema, aber ich glaube, es gibt kein Gebot in der Bibel, das schwerer ist als dieses. Macht euch keine Sorgen. Gibt es jemanden hier im Raum, der sich keinerlei Sorgen macht, der mit Sorgen nichts zu tun hat? Keine Hand hoch. Willkommen im Club. Ich kenne Menschen, die sind Experten darin, sich Sorgen zu machen. Und manchmal, muss ich gestehen, gehöre ich auch dazu. Zum Beispiel das GEG-Gesetz, als das aufkam, ich habe mich so aufgeregt und so reingesteigert, das Gebäudeenergiegesetz, das neue, mit der Wärmepumpe, mit den teuren Kosten, die auf jeden Einzelnen von uns zukommen. Und ich habe mich so reingesteigert, Mensch, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente, dann habe ich endlich mein Haus bezahlt, einen kleinen Obolus noch, um der Rente ein bisschen Geld zusetzen zu können. Und jetzt bringen die so ein Gesetz raus, was uns 40.000, 50.000 Euro zusätzlich kosten soll. Und es hat mich wochenlang richtig beschäftigt, bis irgendwann der zweite Heilige Geist meine Frau gesagt hat, Thomas, was ist mit dir los? Was tust du? Warum machst du das? Und ich sage, ja, du hast recht. Du hast recht. Ich habe mich da reingesteigert und ich muss diese Sorge, diese Gedanken wieder loswerden. Und was tue ich dann? Ich nehme meinen Hund, ich gehe in Braunsbach in den Wald und fange an zu beten, fange an zu reden mit Gott. Ich fange an, mit Gott das ganze Ding zu bewerten und zu besprechen. Und manchmal ist es nur ein Gebet, aber meistens ist es eine längere Zeit. Meistens ist es ein Zeitraum, den ich mit Gott verbringe, bis ich innerlich wieder zur Ruhe komme. Wie wir es eben beim Lied von dir schon gehört haben, der Blickfeld ändert sich wieder. Der Blickfeld fällt auf Gott und ich kann zurückschauen auf die Dinge, die Gott schon getan hat für unser Leben, für mein Leben. Und ich kann wieder auf Gott schauen und sagen, Herr, du bist mein Versorger. Und du hast auch das in deiner Hand. Du hast uns ein Leben lang durchgetragen und du wirst es auch jetzt tun. Wir wollen heute Morgen mal hinter die Haustüren und Wohnungen unserer Häuser schauen und welche Sorgen und Ängste wir dort finden. Und schauen uns mal die erste Folie an, die Plätze 1 bis 10. 67% sorgen sich über die höchste Inflation seit rund 50 Jahren und macht den Menschen große Angst mit der Folge von steigenden Lebenshaltungskosten. 58% der Menschen in unserem Land sorgen sich darum, dass Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. 57% sorgen sich über die Wirtschaftslage, die sich verschlechtert in unserem Land. 52% sorgen sich um Steuererhöhungen und Leistungskürzungen infolge von Corona. 51% sorgen sich um Kosten für die Steuerzahler durch die EU-Schuldenkrise. 49% sorgen sich um Zunahme der Naturkatastrophen und Wetterextreme. 47% sorgen sich um weltweite autoritäre Herrscher, die immer mächtiger werden. 46% sorgen sich um den Klimawandel. 45% sorgen sich um Überforderung des Staates durch Geflüchtete. Und 44% sorgen sich um Überforderung der Politiker und Politikerinnen. Die Top 5 Sorgen der Deutschen also drehen sich am Ende des letzten Jahres um Finanzen. Mit Abstand, die meisten Befragten befürchten, dass alles immer teurer wird. Und auf Platz 2 folgt die Angst vor unbezahlbarem Wohnraum. Eine Rezession fürchtet mehr als die Hälfte der Deutschen. Und ebenfalls rund jeder Zweite hat Angst, dass der Staat dauerhaft Steuern erhöht oder Leistungen kürzt, um Pandemieschulden abzutragen. Und die fünfte finanzielle Sorge ist die Furcht, dass die Steuerzahler für die EU-Schuldenkrise zur Kasse gebeten werden. Und nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine landet die Angst, dass autoritäre weltweite Herrscher immer mächtiger werden, fällt auf Platz 7. So könnten wir eigentlich jetzt den ganzen Gottesdienst weitermachen. Da gäbe es jede Menge Sachen. Ihr könnt euch die zweite Folie noch anschauen. Bis auf Platz 22 geht das Ganze hoch. Und das sind alles nur die großen Themen, die uns Menschen in unserem Land beschäftigen. Von allem, was wir sehen, was wir täglich hören in den Medien und die Dinge, die uns täglich im Smartphone aufpoppen und sichtbar werden. Und bei nur diesen 22 Dingen kann man sich sehr gut vorstellen, dass man aus dem Grübeln nicht mehr rauskommt und plötzlich eine Sorge die andere in unserem Leben jagt. Und das Ganze wird mit der Zeit ungesund. Sorgen wollen uns die Kraft rauben und führen uns zur Ruhelosigkeit. Auch das erleben viele Menschen. Sorgen und Grübeleien können zu einer Geißel werden und unsere Lebensfreude und unser seelisches Wohlbefinden und körperliches Wohlbefinden erheblich stören und beeinträchtigen. Viele Menschen gibt es, die oft beim Aufwachen schon mit finsteren Gedanken und Befürchtungen überfüllt werden und den ganzen Tag damit beschäftigt sind, darüber nachzudenken, darüber ins Grübeln zu kommen. Das ist der Zustand der Welt, in der wir leben. Und wie die Welt auch oft damit umgeht, dass die Sorgen wirklich Menschen erdrücken. Doch ganz ehrlich, was bringen uns die Sorgen? Hilft es uns weiter? Können wir mit den Sorgen, die wir uns täglich machen, irgendeinen Umstand oder unser Leben verändern? Ist es mit den Sorgen nicht viel eher so, wie ich es in einem Zitat gelesen habe, der nächsten Folie zu sehen ist, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns in Bewegung, bringen uns aber kein Stück vorwärts. Sorgen geben einem etwas zu tun, man bewegt sich auf der Stelle, aber bringen uns nicht voran. Ich habe noch eine kleine weitere Studie, die auch zu einem ganz interessanten und spannenden Resultat führt, an der nächsten Folie. 40% all unserer Sorgen treffen nie ein. 30% sind bereits geschehen. Vergangenheit, das sind ja oft auch vergangene Dinge, das habe ich damals mal erlebt. Ich hoffe, dass ich das heute nicht wieder erlebe, dass das heute wieder auf mich zukommt oder in mich einbricht. 12% dreht sich um unbegründete Kritik über andere und 10% geht es um unsere Gesundheit. Und 8% unserer Sorgen, nur 8% sind echte Nöte, denen wir uns stellen sollten. Schlussfolgerung, 92% unserer Sorgen sind absolut unnütz, zeigt diese Studie. Ist doch extrem, oder? Ich möchte nun damit nicht sagen, dass deine Sorgen nicht real sind heute Morgen. Aber vielmehr macht diese Statistik deutlich, wie sehr uns die Sorgen unser Leben schwer machen wollen. Die Sorgen wollen unsere Zeit rauben. Sie wollen unseren Schlaf rauben und schlussendlich auch unsere Gesundheit. Menschen, die sich immer extreme Sorgen machen, leben letztlich nicht gesund. Ihr Lieben, Sorgen können wir bis zu einem gewissen Grad auch als normal betrachtet werden, weil sie dazu beitragen, dass wir wachsam sind, dass wir vernünftig sind, dass wir auch vorausschauend uns verhalten. Sorgen zeigen oft ein aktuelles Problem oder eines in der Zukunft. Sorgen erkennen, da gibt es ein Problem im Leben, im jetzigen oder in der Zukunft. Aber Sorgen erkennen nicht, dass es da einen Gott gibt, der Probleme lösen kann. Und deswegen dürfen wir als Kinder Gottes beim Sorgen nicht stehen bleiben. Denn Gott, der das Universum und alles, was darin ist, geschaffen hat, hält alles in seiner mächtigen Hand. Amen. Natürlich ist es so, dass niemand am Morgen aufsteht und sich absichtlich vornimmt, heute mache ich mir mal so einen richtigen Sorgentag. Macht niemand. Nein. Und sehr oft passiert das ganz automatisch in unserem Leben. Das sind so Automatismen in unserem Leben, die auf ganz bestimmte Situationen reagieren. Wer von euch kennt das? Wenn du 4 Kinder hast, dann macht einer den Führerschein und du freust dich mit ihm, er hat die Hürde geschafft, du gratulierst zum Führerschein, du freust dich, dass er das geschafft hat, dann gehst du los mit ihm und erwirbst ein Auto. Und dann geht's los. Natürlich ist er unterwegs. Er setzt sich in sein Auto, nimmt vielleicht noch 1, 2 Brüder mit und fährt los abends und ist unterwegs mit Freunden in der Disco oder wo auch immer. Und du gehst ins Bett und plötzlich fängt das Sorgenrad an, sich zu drehen. In deinem Kopf, du versuchst es abzugeben oder ich habe es versucht abzugeben, ich habe versucht, Herr, nimm es, es ist deine Sache. Dann denkst du, die Sorge ist wie mit einem Gummiband befestigt und kommt ständig wieder zu dir zurück. Du wirst es einfach nicht los. Und du kommst eigentlich erst wieder zur Ruhe, wenn das Auto auf den Hof fährt und ah, sie sind alle wieder da, jetzt kann ich schlafen. Aber was könnte ich jetzt mit dieser Sorge ändern? Hätte ich einen Unfall verhindern können? Hätte ich einen Rehschaden verhindern können? Hätte ich irgendetwas verhindern können? Nein, wir können mit unserer Sorge nichts verändern. Nichts. Das Grundprinzip daher der Sorge ist immer gleich. Sie kommt über dich und will deine Aufmerksamkeit einnehmen. Doch was sagt uns Jesus dazu? Was sagt das Evangelium der frohen Botschaft dazu? Sind wir als Menschen, die versuchen, mit Jesus unterwegs zu sein, diesen Sorgen ausgeliefert? Lesen wir dazu die Bergpredigt von Jesus von Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus beginnt hier seine Lektion mit darum. Darum sage ich euch. Mit darum verbindet Jesus unseren Text mit dem, was er die Jünger zuvor gelehrt hat. Und das haben wir letzte Woche sehr eindrücklich vom Daniel gehört, nämlich sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost ihn zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge vermittelt dir das Licht, und wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Wenn aber das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Und da kommt es darum. Jesus macht deutlich hier im Vorfeld der Verse, dass wir entweder dem Geld oder Gott dienen können. Es ist unmöglich, beide Dinge an erster Stelle im Leben zu haben. Unser Jesus macht deutlich, dass alles, was im Zentrum unseres Lebens steht, unsere Aufmerksamkeit natürlich in Beschlag nehmen will. Entweder wir haben Gott im Zentrum unserer Prioritäten im Leben oder etwas anderes drängt sich an diesem Platz. Letzte Woche haben wir das vom Geld gehört und heute sind es die Sorgen. Und die Sorgen kommen ja sehr oft auch in der Bergpredigt eindrücklich vor, dass Jesus uns davor warnt, die Sorgen nicht an uns ranzulassen. Darum sollen wir uns nicht sorgen, sagt Jesus. Warum? Weil Gott seine Kinder nicht vergisst. Er vergisst dich nicht. Er vergisst mich nicht. Wenn du und ich Gott im Zentrum haben, dann müssen wir keine Angst haben. Wir müssen uns nicht darum sorgen, was wir essen und trinken werden, auch nicht, was für Kleider wir anziehen. Warum? Weil unser wunderbarer Gott, der uns erlöst, der uns befreit, der uns herausgerufen hat aus der Finsternis, genau weiß, was wir brauchen, genau weiß, was du brauchst heute Morgen. Und Jesus liefert als zweiten Punkt eine Erklärung in der Bergpredigt. Unser Jesus erklärt uns das in ganz einfachen Bildern, seine Gedanken, und greift zwei ganz konkrete Situationen aus dem Alltag von uns Menschen heraus. Auf der einen Seite das Essen und Trinken und auf der anderen Seite die Kleider. Das eine vergleicht er mit den Vögeln und dem großen König Salomo. Was genau möchte Jesus uns mit diesen Bildern verdeutlichen? Es ist sehr interessant, mit was für Verben Jesus hier diesen Vogelvergleich macht. Sehen, ernten, sammeln. Ich würde sagen, damalig so richtig typische Männerarbeiten. Vielleicht wusste Jesus nur zu gut, wie sehr die Männer damals ihre Bedürfnisse und Abhängigkeiten über ihre Manneskraft definieren. Aber ist es nicht heute auch oft noch bei uns so? Solange wir leisten können und es auch noch gelingt, haben wir es im Griff und wir fühlen uns sicher. Doch was geschieht, wenn wir es nicht mehr in unseren Händen haben? Wenn ich vielleicht meine Arbeitsstelle verliere? Was, wenn ich auf einmal schwer krank werde und dadurch arbeitsunfähig? Was, wenn ich auf einmal selber nicht mehr im Griff habe, wenn ein Krieg ausbricht, wie in der Ukraine oder wie in Israel jetzt aktuell? Und plötzlich musst du aus deinem vertrauten Umfeld raus. Plötzlich musst du deine Wohnung, dein Haus verlassen. Vielleicht mit einigen Habseligkeiten, vielleicht mit einem Rucksack voll, was dir übrig bleibt von dem, was du in deinem Leben geschaffen hast. Ich beschäftige mich schon länger mit diesen Gedanken, einfach um meinen Glauben aufzubauen, mein Vertrauen zu Gott innerlich zu stärken, damit ich nicht nachher, wenn solches über mich kommt, dastehe und mir alles unter den Füßen weggezogen wird, sondern baue dein Fundament auf den einen Gott. Baue dein Vertrauen auf den einen Gott, wenn alles zurückbleiben muss, dass du nicht von deinem Gott wegläufst. Vertrauen wir dann, dass Gott es richtig macht, dass Gott die Situation im Griff hat, dass Gott der ist, der Anfang und Ende in seinen Händen hält. Haben wir den Mut und das nötige Gottvertrauen, uns voll und ganz in Gottes Hand zu begeben? Vertrauen wir Jesus, dass er es richtig macht und dass er sein Wort erfüllt vor der sichtbaren und auch unsichtbaren Welt? Vertraue ich dann, wenn ich alle Sicherheiten verliere oder verloren habe? Wir sind vor 35 Jahren einmal an den Punkt gekommen. Gott hat zu uns gesprochen, geht zur Bibelschule. Und das hat bedeutet, Arbeitsstelle, sichere Arbeitsstelle aufgeben, kein Geld zu verdienen und den Weg zu gehen und 1200 bis 1300 D-Mark damals noch aufzubringen monatlich, um die Bibelschule zu bezahlen. Sicherheiten verlassen. Ich habe meine Stelle gekündigt, nachdem klar war und viele Bestätigungen auch da war, dass wir gehen sollten. Ihr Lieben, ich habe so viele Gespräche gehabt an der Arbeit, dass uns manchmal der Meister auseinandertreiben musste, weil die Leute gemerkt haben, der macht ernst. Der macht ernst, der gibt wirklich seine Stelle auf. Die gute Arbeitsstelle gibt er auf. Und dann, kurze Zeit später, wir wussten noch nicht, wie wir das zweite Bibelschuljahr bezahlen, weil wir fürs erste hatten wir ein bisschen was gespart. Kam dann die Meldung, der Chef, schwer krank, er wird die Firma verkaufen. Und die Firma, und man muss so und so lange da sein bei dem neuen Chef, um eine Abfindung zu bekommen. Ich hatte aber schon gekündigt, das wusste ich vorher nicht. Und ihr Lieben, ich war so beschämt, weil mein Gott nicht das Vertrauen geschenkt hat, dass er, wenn er etwas bestellt, am Ende auch bezahlt. Es waren 2 Tage, 3 Tage, aber es war keine Woche. Hat es sich überschnitten, dass ich länger da war und die Abfindung für uns bereitstand. Und das zweite Bibelschuljahr war komplett abgedeckt. So ist unser Gott, ihr Lieben. So erleben wir unseren Gott, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir Ja sagen, wenn wir die Sicherheiten verlassen und mit unserem Gott leben. Was sagt uns das zweite Bild über die Kleidung im Vergleich zu den Lilien auf dem Feld? Auch das zweite Bild ist ganz aus dem damaligen Alltag herausgenommen. Jesus vergleicht hier die Kleidung mit Lilien auf dem Felde. Wir können uns nicht vorstellen, wie schön König Salomo gewesen ist. Wir wissen, dass er viel Weisheit hatte und dass er von Gott gesegnet war. Aber es scheint so, als würde Jesus hier etwas aufgreifen, was dem Volksmund damals bekannt war. Der große und weise Salomo in seiner Herrlichkeit war nichts im Vergleich zu den Lilien auf dem Felde. Und ich bin mir sicher, dass einige der Zuhörer von Jesus etwas schockiert waren. Wie kann man nur einen König mit einer Blume auf dem Feld vergleichen? Doch Jesus trifft hier genau wieder den Nagel auf den Kopf. Genau solche scheinbar reellen Bedürfnisse werden uns doch schnell zum Stolperstein im Leben. Wie wichtig ist heute in unserer Gesellschaft die Kleidung, die Schuhe, unser Aussehen, unser Darstellen? Wie viel Geld geben wir dafür aus? Und wie lange stehen wir vor dem Spiegel, bis wir das Passende anhaben, die richtigen Schuhe anhaben? Und dann fehlt uns vielleicht gerade noch dieser eine passende Schuh in der richtigen Farbe. Das sind Sorgen, die wir uns machen, wo es sich nicht lohnt, überhaupt Sorgen zu machen drum. Sind wir dadurch mehr wert, wenn wir so angezogen sind oder einfach das andere besser von uns denken? So sind es diesmal vielleicht eher die Frauen, die Jesus hier anspricht. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, wo Jesus liefert einen Rahmen in der Bergpredigt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Jesus hier einen Rahmen setzt, um Jesus richtig zu verstehen. Denn schnell könnte jetzt die Frage auftauchen, ob Jesus hier sagt, dass wir nicht arbeiten sollen. Oder das meint er nicht. Jesus ruft hier nicht zur Sorglosigkeit auf oder zur Untätigkeit auf, sondern er wünscht sich sogar, dass wir Sorge tragen. Und das sieht man in der nächsten Folie im Titus 3, Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Stellt euch vor, heute Morgen hätte niemand Sorge dafür getragen, dass der Philipp Moderation macht, dass die Technik da ist, dass das Musikteam da ist, dass Kinderarbeit da ist, dass der Raum geputzt ist, dass nachher Ständerling vorbereitet ist. Sorge tragen für Dinge, die unser Leben betreffen. Gott verspricht uns nicht ein Schlaraffenland. Es geht nicht um eine Wohlfühlbotschaft. Glaube nur fest und du wirst reich, schön und gesund. Nein, es geht auch nicht darum, dass wir keine Altersvorsorge treffen dürfen. Nicht gemeint sind auch die Sorgen vor einer großen Prüfung, die jeder automatisch hat, wenn man davor steht. Jesus kritisiert auch nicht, dass wir uns um andere Menschen sorgen, uns um andere kümmern und uns ihr Leid nicht egal ist. Fürsorge und Vorsorge ist hier nicht gemeint. Nein, sondern aus anderen Stellen der Bibel wissen wir ganz genau, dass Gott möchte, dass der Mensch sich einbringt. Dass er arbeiten soll für sein tägliches Brot. Natürlich sollen wir etwas tun für unser Leben und auch für unsere Gesundheit. Jesus möchte uns darauf aufmerksam machen, nur wie schnell diese Sorgen uns in Beschlag nehmen können. Bedürfnisse, die wirklich vorhanden sind, können schnell zu großen Sorgen werden, die uns über den Kopf hinauswachsen. Und das soll und muss nicht sein. Genau in diesem Zusammenhang hinein sagt Jesus nun die Worte: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus möchte nicht, dass wir uns mit Sorgen beladen durch den Alltag schleppen. Er will nicht, dass diese Sorgen uns so einnehmen, dass wir keine Lebensfreude mehr haben. Er möchte uns darin helfen, uns Freiheit schenken von diesen Sorgen. Doch wie gelingt es uns, unsere Sorgen auf ihn zu wälzen? Was müssen wir tun, damit wir zufriedener durchs Leben gehen können? Auch hier gibt der Text eine klare Antwort. Und da gibt es nochmal drei ganz praktische Tipps und Hinweise. Der erste Hinweis, ist die nächste Folie, betrifft den Fokus: Auf was bin ich fokussiert? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Heißt heute Morgen für dich: Triff eine Entscheidung. Ich muss mich ganz bewusst für Jesus entscheiden. Mein Herz kann nicht in zwei Richtungen gehen. Das Auge kann sich nur auf eine Sache fokussieren. Mitten in meinen Sorgen, Nöten und Ängsten kann ich mich bewusst entscheiden, auf was ich den Fokus lege. Lege ich meinen Fokus auf meine Probleme und Sorgen, wie ich anfangs geklärt habe, war das GEG in meinem Fokus, oder lege ich meine Sorgen und meinen Blick wieder auf Jesus und freue mich daran, dass er für mich sorgen wird. Das Problem mit meinen Sorgen ist, dass wenn ich sie zulasse, dass sie immer größer werden. Je mehr ich sie betrachte, umso bedeutender werden sie. Mehr und mehr werden sie Zeit und Energie rauben. Und genau hier gibt uns Jesus eine gute Hilfe mit auf dem Weg. Wir können uns ganz bewusst entscheiden, unsere Sorgen bei Gott abzuladen. Doch es ist auch wichtig, sie dann dort zu lassen. Wir dürfen im Gebet unseren Sack der Nöte und Sorgen vor Gottes Füße werfen. Ihr Lieben, Jesus ist nicht beleidigt. Er ist auch nicht eingeschnappt oder gekränkt, wenn wir bei ihm eine Mülltonie einrichten. Allerdings glaube ich, dass es ihn traurig stimmt, wenn wir dann wieder mit unseren Sorgen und Ängsten von ihm weggehen und die Sorgen wieder mitnehmen und damit das Gummiband wieder in Aktion kommt. Er möchte uns doch so gerne unsere Lasten und Sorgen abnehmen. Er möchte, dass du frei bist. Manchmal kommen Dinge, wo wir auch erleben im Glauben, die ganz anders sind, als wir es uns vorstellen. Unser ältester Sohn, der nicht ganz einfach war und wir sehr viele Probleme auch hatten, war, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, aber meine Frau hat immer gesagt: Was passiert, wenn er sterben wird? Und ich habe gesagt: Er wird nicht sterben. Er wird nicht sterben, er wird umkehren, er wird den Glauben bei seinesgleichen verkündigen und wird Menschen das Evangelium weitersagen. Das war fest in meinem Herzen. Und plötzlich fährt sonntags die Polizei vor die Tür und sagt ihr: Dein Sohn ist gestorben. Und du denkst, unter deinen Füßen wird alles weggerissen. Kommt alles ins Wanken. Was habe ich geglaubt? Wo ist der Gott, der für mich sorgt? Wo ist der Gott, der das für mich und mir zugesagt hat? Wo ist der? Ich war froh, dass viele Gemeinde damals für uns gebetet haben. Ich hätte es in dem Moment selber nicht gekonnt. Dann war die ganze Beerdigung vorbei, man kam langsam ein bisschen zur Ruhe. Und dann bin ich wieder mit meinem Hund in den Wald gegangen. Ich habe geschrien zu Gott. Ich habe gebetet. Und das ist nicht nur ein Gebet, wie man aus so etwas rauskommt, sondern Wochen ging das, Monate. Ich habe Gott angeklagt. mit Gott gerechtet, mit Gott geschimpft, wie man es oft an dem Psalm liest. Und eines Tages gehe ich einen Berg hoch nach Orlach, plötzlich kam wie ein Lichtkegel über mich. Und Gott spricht: Thomas, was ist los mit dir? Ich war erschrocken, richtig erschrocken. Und ich habe gesagt: Herr, bist du es? Sagt er: Warum willst du von mir weg? Na, Herr, ich will nicht von dir weg. Ich weiß, was du Großes für mich getan hast. Dann hör auf zu meckern, zu klagen und zu schimpfen und vertraue mir, dass ich es richtig mache. Ich war so bewegt innerlich und habe gemerkt, dieser Gott, er lässt dich nicht allein. Er kümmert sich um dich, auch wenn all das, was da geschehen ist, du nicht verstehen kannst und nicht verstehen konntest. Aber er ist da. Er hat mich rausgeholt aus diesem Loch. Und ich konnte wieder anfangen, meine Blickrichtung zu ändern. Ich konnte wieder anfangen, auf ihn zu schauen, sonst würde ich heute hier nicht stehen. Jesus hat einmal gesagt: Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Matthäus 11, Vers 28. Und genau das geschieht. Damit sind deine Sorgen gemeint, meine Sorgen gemeint. Du darfst sie ihm einfach überlassen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du darfst auch mit ihm rechten. Du darfst auch mit ihm klagen. Es ist so ein wunderbarer Gott, der uns hilft, weil er sich für dich und für mich wünscht, dass wir ein Leben in Freiheit leben. So ist unser Gott. Er meint es gut mit dir. Er meint es gut mit uns. Zweiter praktischer Hinweis ist: Es gibt etwas zu entdecken. Es gibt etwas zu entdecken. Es gibt Jesus. Der himmlische Vater weiß, was wir benötigen. Und wir sollen nicht den Menschen gleichen, die den Vater nicht kennen. Wir sollen einen Unterschied machen. Nicht, weil wir der Unterschied sind, sondern weil wir kleine Menschen sind mit einem großen Gott in unserem Herzen, in unserem Leben. Mit einem großen Gott, einem Vater im Himmel, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Weil wir ihn kennen, dürfen wir auch wissen, dass er unsere Bedürfnisse kennt. Er weiß genau, was wir brauchen. Dieser Gott, der den Vögeln ihr Essen zukommen lässt und die Lilien so schön gestaltet, wie viel mehr wird er dann für dich, sein Kind, tun. Auch wenn wir sein Tun manchmal nicht wirklich verstehen, wie wir eben gesehen haben. Schließlich sind wir, du und ich, doch die Krönung seiner Schöpfung. Du und ich, die wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und ich möchte uns ganz bewusst herausfordern heute Morgen. Vertraust du diesem Vater? Vertraust du ihm auch in deinen täglichen Problemen? Kannst du deine Sorgen, Bedürfnisse wirklich bei ihm loslassen? Kannst du an diesem Vater wirklich glauben? Glauben wir ihm wirklich? Und das macht sich deutlich, natürlich in Situationen, in Umständen, wie weit und wie tief unser Glaube, unser Vertrauen trägt. Ich möchte uns ermutigen, diesen Vater ganz neu zu entdecken, neu zu erleben, dass diese Worte der Bergpredigt nicht einfach ein leeres Versprechen sind heute Morgen. Wenn du ihm dein Vertrauen schenkst, dann darfst du auch erfahren, dass er sich für dich einsetzt. Und wenn du heute Morgen hier bist und diesen wunderbaren Vater noch nicht kennst, dann möchte ich dazu ermutigen, Schritte zu wagen. Schritte zu wagen, mit diesem Gott in Verbindung zu treten. Ich möchte dich einladen, geh auf eine Entdeckungsreise mit diesem himmlischen Vater. Entdecke, wer er ist, was er getan hat. Entdecke, wie sehr er dich liebt. Lass dich auf diesen himmlischen Vater ein. Er möchte dir helfen, deine Sorgen zu meistern, dein Leben zu meistern. Mit ihm kannst du deinen Tag, ja, dein ganzes Leben sinnvoll gestalten. Es ist eine Herausforderung, wie man sieht. Es läuft nicht alles glatt deswegen, aber es lohnt sich, für diesen Vater sein Leben zu geben. Es ist kein Einsteigen in den Schlafwagen und ab in den Himmel, sondern es ist ein Leben in, in Herausforderungen mit Gott. Aber du hast den größten Vater, den besten Vater, zu dem du Abba, lieber Vater, rufen darfst, an deiner Seite. Und der dritte praktische Hinweis in der Bergpredigt ist: Was sorgt ihr euch um den morgigen Tag? Genau hier liegt eine weitere große Herausforderung. Und da gibt es ein Zitat der großen Corrie ten Boom, die lautet: Sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Also, weshalb nehmen wir dann die Sorgen von morgen auch schon ins Heute? Lassen wir diese doch am besten im Morgen. Ich weiß, das ist einfach gesagt. Aber es ist ein Gebot von unserem Herrn. Und eines bestimmt der schwierigsten. Ich möchte mit einem Bibelvers zum Abschluss kommen, der uns aufzeigt, wie wir mit unseren Sorgen umgehen können. Wir finden ihn in 1. Petrus 5, 6 bis 9. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand. Dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft in Demut all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Jesus ruft uns hier auf: Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Demut, hat unser biblischer Lehrer immer gesagt, ist die höchste Form des Glaubens. Gottes Gegenmittel gegen Sorgen ist dein Vertrauen, ist dein Glaube in Gott. Dein Herz des Vertrauens zum himmlischen Vater, das ist das Gegenmittel gegen die Sorgen dieser Welt. Widerstehe dem Teufel, der auch mit Sorgen versucht, dich zu verschlingen, dich kaputt zu machen. Widerstehe ihm standhaft. Standhaft im Glauben und stelle dich ihm entgegen mit den Worten der Wahrheit, des Wortes Gottes. Denn jetzt ist es an der Zeit, in unserem täglichen Leben, auch in schweren Lebensführungen und Leiden, unsere Demut unter die mächtige Hand, unseren Glauben im täglichen Leben, im täglichen Vertrauen auf Gott, in dieser Welt, in unserem Umfeld sichtbar werden zu lassen. In dieser Zeit, in der jetzigen Welt, wir haben Verantwortung vor den Menschen, die um uns herum leben. Ich erinnere uns nochmal an die Serie Ein Leben für meine Freunde. Das ist auch ein Teil davon, in dieser Form zu leben und den Menschen zu zeigen: Ich bin nicht allein. Ich habe einen Gott, der geht mit mir jeden Tag. Unser Bibelschullehrer hat immer gesagt: Unser Leben mit Gott wird immer ein getestetes Leben sein. Immer. Aber es macht Spaß, mit diesem Gott zu gehen, auch wenn du mal enttäuscht wirst. Aber du kannst aufschauen und weißt, Anfang und Ende steht in seiner Hand. Amen.